Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, so geht Frieden. Das ist der Titel einer sehr sehenswerten Reportage, die direkt vor uns gelaufen ist. Und ich empfehle sehr, morgen auch den zweiten Teil. Katrin Eigendorf, die heute unser Gast ist, und Karl Giersdorfer sind dafür durch 8 Länder, glaube ich, insgesamt gereist. Nordirland, Liberia, die Ukraine und viele mehr. Um der Frage nachzugehen, wie gelingt eigentlich Frieden? Jeder Krieg ist anders, sagt Katrin Eigendorf. Und deshalb ist auch jeder Frieden anders. Aber eines, glaubt sie, steht über allem, egal wie kompliziert die Verhandlungen sind. Wir denken Frieden, sagt sie, wir denken Frieden immer zu sehr von oben. Diplomatie, Deals. Aber echter Frieden, sagt sie, lässt sich in Wahrheit nur von unten realisieren. Und noch eins ist interessant, wenn Frieden gelingt, dann spielten die Frauen in diesen Gesellschaften offenbar immer eine entscheidende Rolle. Warum? Das wird sie uns erklären. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ja, und über einen Gedanken von Katrin Eigendorf müssen wir unbedingt sprechen. Und da kommt Kai Amos ins Spiel, einer der renommiertesten deutschen Völkerrechtler, auf dessen Bewertung wir sehr gespannt sind. Wenn Katrin nämlich sagt, ich glaube, dass sich der Charakter von Kriegen so verändert hat, dass man sie mit dem Völkerrecht nicht mehr wirklich verhindern oder lösen kann. Sieht er das genauso, wollen wir ihn fragen. Und was würde das bedeuten, auch für uns, für Deutschland? Im Mai, glaube ich, wird er ein Buch zu diesem Thema veröffentlichen, in dem eigentlich schon im Titel eine für uns wirklich spannende Frage steht, nämlich die Frage, wie ist das mit der Staatsräson nach Gaza? Sehr gute Frage. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, gleich zu Beginn aber wollen wir über das sprechen, was gerade ansteht. Den Frühling der Reformen ist ja jetzt ein Frühling geworden. Höchste Zeit, sagt Julia Löhr, die Wirtschaftskorrespondentin der FAZ. Denn bislang ist eigentlich alles konsequent in die falsche Richtung gelaufen. Beispiel Rente. Statt endlich zu reformieren, wurde ein Rentenpaket beschlossen, das noch viel teurer war und die Probleme weiter verschärft hat. Interessant ist, sagt sie, dass die Union gerne so tut, als sei es die SPD, die Reformen im Weg steht. Tatsächlich aber, sagt sie, sitzt der wahre Verhinderer in den eigenen Reihen und der wohnt in Bayern. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, warum? Und da kommt einer ins Spiel, der lange Zeit tatsächlich sowas wie die Allzweckwaffe der deutschen Politik war, als Kanzleramtsminister, als Wirtschaftsminister, als Umweltminister. Warum also, wollen wir Peter Altmaier fragen, sind Reformen so schwer? Interessanter Satz dazu, sein Satz, Deutschland braucht dringend eine grundlegende Rentenreform. Zitat Ende. Wann ist ihm das erste Mal klar geworden? Und auch über ein anderes entscheidendes Thema müssen wir reden. Was geht ihm durch den Kopf, wenn Ursula von der Leyen, langjährige Weggefährtin, ebenfalls mit ihm an entscheidender Stelle in Verantwortung, wenn also Ursula von der Leyen sagt, die mächtige EU-Kommissionspräsidentin, der Atomausstieg war ein historischer Fehler. Hat sie recht. Herzlich willkommen, Peter Altmaier. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich wirklich sehr gespannt bin. Herr Altmaier, Sie sind seit dem 8. Dezember, ne, 2021 nicht mehr in der Politik. Wenn Sie das mal vergleichen, wo stand das Land 2021 und wo stehen wir heute?
Also man kann es nicht ganz vergleichen, weil wir damals noch nicht den russischen Krieg gegen die Ukraine hatten. Und trotzdem ist es so, dass Deutschland bis zu dem Zeitpunkt weltweit als ein führendes Industrieland galt. Wir hatten die höchste Zahl von Industriearbeitsplätzen. Jetzt werden jeden Monat Tausende abgebaut. Wir hatten Wirtschaftswachstum.
Jeden Monat 10.000 Jobs.
Ne? Wir hatten Wirtschaftswachstum. Und trotzdem gab es ungelöste Probleme. Die gibt es natürlich immer. Ich glaube, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber was mich sehr überrascht hat und auch sehr betroffen macht. Ich war eigentlich überzeugt, dass nach dem Scheitern der Ampel, die ja anderthalb Jahre lang nichts mehr zustande gebracht hat, die beiden großen Parteien, SPD und CDU/CSU, doch in irgendeiner Weise über Konzepte verfügen in der Schublade, die sie dann relativ schnell auf den Tisch legen und Kompromisse finden können bei der Umsetzung. Mein Eindruck ist, wir stehen bei den großen Fragen. Zukunftssichere, bezahlbare Renten, Krankenversicherung auf hohem Niveau, aber so, dass die Lohnnebenkosten nicht durch die Decke gehen. Und vor allen Dingen neue Zuversicht in der Wirtschaft. Die Pferde saufen nicht. Ja. Was können wir tun, damit sie wieder saufen? Energiepreise. Sind wir heute noch keinen Schritt weitergekommen als in den letzten fünf Jahren.
Bitter, wenn Sie das so sagen.
Und das ist für die Akzeptanz der Politik ein Problem, aber ein viel größeres Problem ist es doch, Herr Lanz, für das Land selbst. Weil das Land im Augenblick sieht, dass sein Erfolgsmodell immer mehr ins Wanken kommt. Und mein Eindruck ist, mit jedem Koalitionsausschuss, der diese Fragen nicht löst, wird die Sorge und die Verzweiflung größer. Denn Investitionen werden nur dann kommen, wenn Planungssicherheit für die nächsten 4-5 Jahre besteht.
Lass uns da einmal gleich reingehen, weil es wirklich interessant ist. Was Sie da ja andeuten ist, Sie denken, ohne es jetzt hier auszusprechen, die haben keine Rezepte in der Schublade drin. Diese Schubladen sind leer.
Ja, zumindest haben sie es sehr geheim gehalten, denn ich habe mich in die Politik nicht eingemischt und ich glaube, das ist eine Frage des Spiels, das nicht zu tun. Aber ich werde doch überall, wo ich eingeladen bin, angesprochen. Was sind denn eigentlich die Rentenreformkonzepte, die Krankenreformkonzepte von CDU, CSU und SPD? Wo sind die Unterschiede? Und dann muss ich offen bekennen, ich weiß es nicht so genau, weil ich in beiden Parteien einen vielstimmigen Chor ausmache von ganz unterschiedlichen Vorschlägen, wo eine neue Sau alle paar Tage durchs Dorf getrieben wird. Die Menschen gehen auf die Barrikaden, aber gewonnen für die Neuaufstellung des Landes und für den neuen Aufbruch ist damit nichts.
Ja. Reden Sie jetzt über die aktuelle Regierung oder über Ihre eigene?
Wir haben in den 16 Jahren, die ich Angela Merkel begleiten durfte, sicherlich auch manches nicht angepackt, was wir hätten anpacken
können. Was haben Sie denn angepackt?
Aber ja, wir haben zum Beispiel eine große Rentenreform gemacht. Die ist ungefähr alle 20 Jahre fällig.
Was haben Sie gemacht?
Eine große Rentenreform. Wir haben im Jahre 2008 das Renteneintrittsalter von 65 Jahre auf 67 Jahre
angehoben. Ja, und Sie haben den Nachhaltigkeitsfaktor ausgesetzt.
Nein, den Nachhaltigkeitsfaktor hat erstmal Gerhard Schröder ausgesetzt.
Ja, macht ja nichts, aber Sie haben ihn nicht wieder eingesetzt.
Wir haben ihn eingeführt unter CDU-Regierung Ende der 90er Jahre. Genau. Und wir haben dann in einem Kompromiss mit Franz Müntefering es geschafft, das Renteneintrittsalter sozialverträglich schrittweise für jede Generation, für jeden Jahrgang einen Monat anzuheben. So weit, wie wir heute sind, mit fast 67, sind unsere französischen Freunde noch lange nicht. So, wir haben beispielsweise die Schuldenbremse eingeführt und wir haben sie eingehalten. Okay. Wir haben drittens dafür gesorgt, dass wir in der Krankenversicherung über 20 Jahre fast Finanzierungssicherheit hatten, durch die Regelung mit dem Zusatzbeitrag, die wir eingeführt haben damals. Und wir haben in anderen Bereichen zum Beispiel das Klimaschutzgesetz erlassen. Es ist nicht so, dass nichts entschieden wurde, nur weil sich wichtige Leute nicht mehr daran erinnern.
Ich merke mir den Satz und wir gehen jeden einzelnen Punkt gleich mal durch. Sie haben gerade bei Frau Löhr große Heiterkeit ausgelöst, Herr Altmaier. Sie haben das nicht gesehen. Frau Löhr, warum sind Sie so gut drauf heute? Insbesondere an der Stelle, an der Herr Altmaier sich selber für strukturelle Reformen gelobt hat.
Genau, ja, ich bin erstaunt, wie reformfreudig die CDU im Rückblick von Peter Altmaier so war, weil ich habe das tatsächlich anders wahrgenommen. Also die Rentenreform, die Sie erwähnt haben, die hat ein gewisser SPD-Politiker namens Franz Müntefering eingeleitet, die Rente oder den Einstieg in die Rente mit 67. Und er hat damit Angela Merkel sogar überrumpelt, wie sie in ihrem Buch geschrieben hat. Also er war derjenige, der das vorangetrieben hat. Ich erinnere mich daran, dass im Jahr 2014 auch eine Rentenreform stattfand, die aber genau in die falsche Richtung ging, die nämlich die Rente mit 63 eingeführt hat. Markus Söders Mutterrente wurde auch in all den Jahren immer weiter ausgebaut. Die Regierungen Merkel haben Klimaziele in Gesetze geschrieben und wenig gemacht, um sie dann auch tatsächlich zu erreichen. Wir hatten in den Jahren nach, ich glaube 2015, etliche Jahre, in denen es Haushaltsüberschüsse gab. Also in denen der Staat mehr eingenommen hat als ausgegeben. Es wäre eine fantastische Zeit gewesen, um in die Verteidigung zu investieren, um in die Digitalisierung zu investieren. In die Bahn zu investieren, in die andere Infrastruktur, in die Bildung. Und es ist wenig passiert. Von daher überrascht mich das überhaupt nicht, dass Sie jetzt feststellen, dass da in den Schubladen offenbar nichts ist oder niemand diese Schubladen aufmachen möchte, weil letztlich ist genau das in der Zeit, in der Sie mitregiert haben, schon so geschehen. Also die, unter Angela Merkel wurde das Land solide verwaltet, es wurde aber nicht auf Zukunft getrimmt.
Zwei Sätze, Herr Altmaier, über die ich gestolpert bin. Und dann bin ich auch weg sozusagen vom Rückblick und in die Zukunft schauen. Aber zwei Dinge sollten wir mal wirklich intensiver diskutieren. Ich bin über einen Satz von Ihnen gestolpert, da ist mir die Spucke weggeblieben. Sie sagen, wir waren nicht abhängig von russischem Gas. Wie kommen Sie darauf?
Wir hatten eine Einfuhrquote zuletzt von 54% genau. Gas aus Russland, Pipeline-Gas.
Richtig.
Das war ungefähr halb so teuer als das LNG-Gas. Das haben wir jetzt auch wieder festgestellt. Ich war die letzten 4 Jahre der Wirtschaftsminister. Und natürlich hat mich die Frage der Versorgungssicherheit sehr umgetrieben, auch damals schon, obwohl ich nicht ahnte, dass Putin die Ukraine angreift. So, und es gab eine ganz einfache Rechnung, nämlich die Menge von Gas, die auf den Spotmärkten frei verfügbar und zu ersteigern ist, die dort verkauft wird. Und die Menge, die wir benötigen, wenn das russische Gas ausfällt. Und das Zweite ist, dass wir in der Gasversorgung dann die Frage klären mussten, wo wird das LNG-Gas angelandet, damit es in das deutsche Gasnetz kommt. Und dazu brauchte man genügend ungenutzte LNG-Terminal-Kapazitäten. Beides war vorhanden. Und deshalb ist es in einem Kraftakt zwar und auch zu teuren Preisen gelungen, nach dem russischen Angriff die Gasversorgung sicherzustellen. Das habe ich Herrn Habeck auch hoch angerechnet. Aber ohne, dass irgendjemand auf die tägliche Dusche verzichten musste oder dass jemand nicht mehr lüften durfte. Wir haben zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt die Gasversorgung in Deutschland sichergestellt.
Das ist nicht das Thema. Sie reden jetzt über Gasversorgung. Ich rede über Abhängigkeit. In Ihrer Regierungszeit, ich meine nie Sie persönlich, sondern Sie sind jemand, der sich dankenswerterweise dann auch stellt und sagt, lass uns darüber reden. Und trotz Ihrer angeschlagenen Gesundheit heute, gute Besserung weiterhin, antworten Sie einfach kürzer, dann wird das auch mit der Stimme nicht so schlimm. wenn Sie sagen, wir haben damit eigentlich nichts zu tun. In Ihrer Zeit ist die Abhängigkeit von russischem Gas von 30%, knapp über 30, auf über 50% gestiegen. Wir haben die Gasspeicher verkauft. An die Russen. War das ein Fehler? War das ein historischer Fehler?
Es wollte sie niemand
und wir
sonst.
Und wir haben in der Zeit CDU geführt, 17 AKW abgeschaltet.
War das ein Fehler? Sie können das aus heutiger Sicht als Fehler bezeichnen, ja. Aber es war aus damaliger Sicht keiner und er hat dem Land auch nicht geschadet. Warum wurden die Gasspeicher verkauft? Weil die Europäische Union das Unbundling beschlossen hat, in der Regierungszeit von Gerhard Schröder noch. Das heißt, man hat gesagt, man darf nicht mit Gas handeln und es verkaufen und gleichzeitig die Infrastruktur, die Pipelines und die Speicher betreiben. Außer Gazprom wollte niemand die Speicher haben. In Großbritannien hat man die Speicher sogar komplett geschlossen, weil niemand sie kaufen wollte. Das war damals,
das war die
Philosophie des, Delivery on Demand. Diese Philosophie hat funktioniert. Aber man kann auch darüber reden, wie man das macht. Wir hatten ja dann diese Speicher. Und die Frage war, soll man eine Mindestspeicherfüllpflicht gesetzlich bestimmen, die es heute gibt. So, und das Argument dafür war eine höhere Sicherheit und das Argument dagegen war, dass dann die Gaspreise, die Beschaffungspreise in große Höhen klettern und das Gas für alle teurer wird. All diese Fragen sind diskutiert worden. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich in eine Talkshow eingeladen worden bin, wo mir diese Frage vor dem russischen Angriff auf die Ukraine jemals gestellt worden wäre.
Die Abhängigkeit von russischem Gas. Es gibt Kollegen von Julia Löhr, Wehner und andere, die das in Büchern sogar sehr, sehr klar gemacht haben. Schon seit 2007, 2008, 2009. Diese Abhängigkeit wurde in Wahrheit immer kritisch begleitet, Frau Löhr.
Naja, da
doch, so habe ich das wahrgenommen.
Da will ich jetzt schon Herrn Altmaier etwas beispringen, dass es damals natürlich auch einen großen Druck aus der Wirtschaft gab, die das günstige Gas haben wollte. Wenn da jetzt jemand aus der Regierung gesagt hätte, ist vielleicht nicht ganz so klug, das mit Russland zu machen, lass uns doch lieber LNG von den Amerikanern kaufen. Was? So viel teurer? Also es war schon eine gesellschaftliche Stimmung, dass wir uns sehr bequem eingerichtet hatten. Es kam das günstige Gas aus Russland.
Bequem, sondern
es unsere Exporte sind nach China gegangen. Es war alles, für die Sicherheit haben die Amerikaner gesorgt. Also es war eine sehr bequeme Welt und so richtig in Frage stellen wollte das niemand. Von daher ist es immer leicht, im Rückblick zu sagen,
darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Das verstehe ich auch. Und wir haben ja enorm davon profitiert. Wir haben ja von dieses günstige russische Gas war doch sozusagen die wesentliche Säule des deutschen Erfolgs.
Ich glaube, ich kann das auflösen. Ich habe im Januar 2019 eine große Gaskonferenz mit amerikanischen LNG-Produzenten und deutschen Gashändlern organisiert in meinem Ministerium. In allen Zeitungen können Sie nachlesen, heute noch Altmaier, mit LNG-Terminals werden wir unabhängiger von Freund und Feind. Sie sind dann zunächst nicht gebaut worden, weil es niemanden gab, der dieses Gas kaufen wollte. Ich habe mit den großen deutschen Gasverbrauchern, Chemieindustrie zum Beispiel, andere verhandelt und gesagt, wollt ihr nicht wenigstens einen Teil eures Gases aus LNG-Gasbeständen decken? Die Antwort war sehr klar und deutlich. Herr Altmaier, wir haben die höchsten Sozialkosten, wir haben die höchsten Arbeitskosten, wir haben die höchsten Energiekosten beim Strom. Und jetzt wollen Sie uns das Einzige nehmen, was noch günstig ist, und das ist das Gas aus Russland. So, das war die Situation.
Ich verstehe das.
Und noch einmal, wir mussten zu jeder Zeit sicherstellen können, dass die Gasversorgung gewährleistet ist, und das war sie auch. Und dass die deutsche Wirtschaft seit dem russischen Einmarsch so gut wie nicht mehr gewachsen ist, hängt damit zusammen, dass das Gas so teuer geworden ist.
Worauf ich hinaus will, ist was anderes. Diese Abhängigkeit von diesem russischen Gas, das Sie gerade beschreiben, die hat doch ganz viel damit zu tun, dass wir vorher aus der Kernkraft ausgestiegen sind.
Ja.
War das der historische Fehler? Ich habe dieser Tage Ursula von der Leyen gehört, die sagte, das war ein historischer Fehler, aus der Atomkraft auszusteigen. Sie sagen, jetzt kann jeder gerne sagen, das war ein Fehler, ändert aber nichts. Das war ein Fehler, sagen Sie, den wir als Land gemeinsam gemacht haben, über alle Parteigrenzen hinweg.
Machen Sie es sich da nicht zu einfach.
Nein,
der erste Ausstieg ist beschlossen worden von Gerhard Schröder und Jürgen Trittin in der rot-grünen Koalition Anfang des Jahrtausends. Dann hatte Angela Merkel und die CDU den Mut, im Wahlprogramm 2009 zu sagen, wenn wir die Wahl gewinnen, werden wir uns dafür einsetzen, dass die Laufzeiten wieder verlängert werden. Und ich hatte damals die undankbare Aufgabe, bei knappster Mehrheit der CDU-FDP-Koalition im Bundestag eine Mehrheit zu organisieren. Und in dem Gesetz, was verabschiedet worden ist 2010 im Herbst, stand drin, dass alle Kernkraftwerke bis heute noch am Netz waren. Wir hatten die Laufzeiten verlängert bis in die 30er Jahre. Dann passierte ein halbes Jahr später Fukushima. Und in Fukushima, das hat in vielen Ländern ein Schulterzucken ausgelöst, bei uns in Deutschland fast eine Hysterie. Wir haben uns dann gemeinsam entschieden, auszusteigen. Und ja, ich habe auch gehört, was Ursula von der Leyen gesagt hat. Ich schätze sie auch sehr. Nur, ich war ja damals dann schon auch in den Dingen mit beteiligt. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie damals ihre Stimme erhoben hätte. Genauso wenig wie die Vertreter der Unternehmen, der Industrie, der Gewerkschaften, der Kirchen und aller anderer. Und es gab keine einzige größere Demonstration, die gesagt hat, damals bitte bleiben Sie drin. Und viele Leute haben gesagt, Frau Merkel ist eine tolle Kanzlerin, nur das mit der Verlängerung der Laufzeiten. Das war ihr größter Fehler. So, also die Frage ist, entscheiden wir, was richtig oder falsch war, im Abstand von 20 Jahren später? Oder entscheiden wir es in der Situation, in der wir uns befinden?
Aber gibt es auch irgendwann, wenn man einen solchen volkswirtschaftlichen Schaden dann entstehen lässt, und der ist dadurch entstanden, wenn man enormen volkswirtschaftlichen Schaden dadurch, wenn die weitergelaufen wäre, gab es neulich eine interessante Statistik dazu, hätte sich Deutschland 600 Milliarden Euro gespart. Wir hätten heute einen Energiemix, wenn wir das weiter ausgebaut hätten, der CO2-frei wäre. Stattdessen haben wir die höchsten Strompreise mit auf der Welt und einen der dreckigsten Energiemixe überhaupt in Europa.
Ja, das
ist das, was wir haben.
Wir
geben enorm viel Geld für erneuerbare Energien aus und haben trotzdem unfassbar viel Dreck, den wir jeden Tag in den Luft pusten.
Deshalb hätten wir das ja auch, nachdem Fukushima im Hintergrund gestanden ist, hätte man es ja auch erneut korrigieren können. Nur habe ich eine solche Forderung vor dem russischen Einmarsch auch nicht gehört. Mhm. Es gab keinen Druck. Ich war so oft bei Ihnen und bei anderen in den
Druckschuss. Muss man immer auf Druck reagieren? Oder, man, Sie werden doch dafür
Politik,
bezahlt,
Politik ist
mal, dass Sie weitsichtig agieren und sagen, pass auf, wir machen Strategie. Wir verstehen das doch im Zweifel alle gar nicht. Aber Sie haben doch die Dienste, die Informationen, die Ihnen sagen, pass auf, da braut sich was zusammen. Da gibt es in Moskau diesen Mann, mit dem wir vorsichtig sein müssen. Und wir haben als Hochindustrieland haben wir ein, wie soll man sagen, fundamentales Interesse daran, dass Strom an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden, und zwar nicht mit der kleinsten Abweichung, weil sonst Maschinen kaputt gehen, zu 100% verlässlich fließt, und zwar zu bezahlbaren Preisen.
Deutschland, das ist das ganze Deutschland Ding. Hat seit Jahrzehnten die höchste Stromversorgungssicherheit in Europa und in der Welt. Das muss man erst einmal zur Kenntnis bringen. Zweitens, wir konnten 2010 diesen Ausstieg aus dem Ausstieg doch nur machen, weil wir mit der FDP eine Mehrheit hatten. Weder mit der SPD noch mit den Grünen war damals oder heute dieser Wiedereinstieg zu machen. So, das ist ein Fakt einfach. Und 75% der Bürger in Deutschland waren gegen die Kernenergie. Diese Umfragen wurden noch gemacht, kurz vor Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Man kann, Herr Trump entscheidet alles durch Präsidentenerlasse.
Exekutiv.
Das können wir nicht. Wir brauchen Mehrheiten in den Parlamenten. Und die Mehrheiten in den Parlamenten haben etwas zu tun mit der öffentlichen Debatte und wen die Menschen wählen, wenn es um Wahlen geht. So, diese Frage, wir haben die erneuerbaren Energien wesentlich billiger gemacht, indem wir das System geändert haben.
Herr Altmaier, ganz kurz, da müssen wir doch mal an einem Punkt dann die Systemfrage stellen.
Ja.
Dann ist das doch ein System, das nicht in der Lage ist, sich selber zu korrigieren. Dann muss das doch irgendwann mal eine Konsequenz haben. Dann müssen wir uns doch überlegen, wenn wir sozusagen einfach auf Umfragen nur reagieren und regieren, dann fahren wir so vor die Wand, wie wir es gerade tun.
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Nein, Sie haben einen Mechanismus beschrieben, aber der ist ja auch richtig.
Und der Mechanismus in der Politik ist, für alles, was man macht, braucht man eine Mehrheit in Wahlen, die sich in einer Mehrheit im Parlament widerspiegelt. Mhm. Und der zweite Punkt, das hat auch Friedrich Merz anerkannt, und es ist ihm sehr übel genommen worden, aber es ist nun mal so, wir haben in Deutschland außer einmal in den 50er Jahren noch nie eine absolute Mehrheit gehabt. Das heißt, es gibt immer Koalitionsregierungen. Und nun müssen Sie die Frage stellen, was können Sie denn mit welcher Koalition umsetzen? Wir haben mit der SPD vieles umgesetzt, wir haben ja einiges genannt, mit der FDP auch. Aber die FDP stand für die Jamaika-Koalition nicht zur Verfügung. Und selbst wenn sie mitgemacht hätte, hätten die Grünen das nicht mitgemacht. Wir waren doch nicht mal imstande in der Ampel, als der Krieg tobte in der Ukraine und die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet werden sollten. Da wäre es doch richtig gewesen zu sagen, die laufen jetzt mal so lange, wie dieser Krieg andauert. Nicht einmal das ist damals diskutiert und erzwungen worden. Und deshalb finde ich,
es ist ja wohl diskutiert worden,
im Nachhinein
wurde aus ideologischen Gründen einfach durchgezogen.
Finde ich die Diskussion im Nachhinein auch etwas,
Wohlfall.
Ich will nicht sagen, Wohlfall.
Ja. Das Grundproblem ist aus meiner Sicht schon die Entscheidung, die unter Angela Merkel und auch Peter Altmaier gefallen ist, zu sagen, ein Industrieland wie Deutschland soll ohne Atomkraft, ohne Kohle, perspektivisch auch ohne Gas, durch Ökostrom funktionieren. Kein anderes Industrieland hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Und dieser Weg ist nach Fukushima in einer sehr emotionalen Entscheidung getroffen wurde. Und das ist ein Grundproblem, dass bei uns Energiepolitik so oft nach Stimmungslage gemacht wird. Und ja, Sie müssen als Politiker immer Mehrheiten organisieren, aber das ist eben auch der Job von Politikern, zu überzeugen und vielleicht auch das Land auf Dinge vorzubereiten, die jetzt vielleicht noch nicht die Mehrheitsmeinung sind und noch nicht der Stimmung entsprechen, die aber perspektivisch wichtig sind für Deutschland. Selbst Japan ist diesen Schritt nicht gegangen, zu sagen, wir schalten die AKWs ab. Ganz im Gegenteil, sie haben sie erstmal abgeschaltet, haben geprüft und haben sie dann schrittweise
bauen jetzt
wieder
die Kernkraft weiter aus.
Angefahren. Also man hätte das auch durchaus etwas rationaler und weitsichtiger
angehen. Darf ich Frau Löhr einmal noch mal fragen, um ins Hier und Jetzt zu kommen, ne? Ist das etwas, was uns jetzt sozusagen noch mal doppelt wehtut, wenn man so will, weil all die Technologien der Zukunft, über die wir reden, insbesondere künstliche Intelligenz, wahnsinnig energieintensiv.
Ja, klar.
Was bis hin zu dem Punkt, dass Leute, die große Rechenzentren betreiben oder große Unternehmen, mittlerweile anfangen, Gaskraftwerke direkt neben das Rechenzentrum zu bauen, weil sie diesen unglaublichen Energiehunger irgendwie stillen müssen. Ja, und das wächst quasi exponentiell. Ich habe neulich den ehemaligen Technologiechef von ASML gehört, diese niederländische Firma, die die großen Maschinen herstellt, um die Prozessoren, die Chips zu belichten. Das sind die einzigen auf der Welt, Niederländer, die das können. Und der sagte, das wird so weit wachsen, dass du gerne deine zwei Gaskraftwerke neben dein Rechenzentrum stellen kannst, aber bald in wenigen Jahren schon brauchst du 16 Stück davon. Und so eskaliert das immer weiter nach oben. Das bedeutet, wir brauchen in Zukunft unendlich viel mehr Energie, als wir im Moment zur Verfügung haben. Global gesehen, das ist eine letzte Zahl, benötigen wir als Menschheit jedes Jahr die Energie einer Volkswirtschaft wie Japan zusätzlich. Jahr für Jahr immer neu dazu. Das ist die Situation, in der wir sind. Und wenn ich dann höre, dass wir, und nochmal, ich habe nichts gegen erneuerbare Energien, ganz im Gegenteil. Ich finde die Idee, dass man mit Wind und Sonne Energie macht und Strom macht, finde ich faszinierend und toll. Aber wir erzeugen gerade 8% des deutschen Energiebedarfs mit Wind und Sonne. 8%. Das, bitte?
Ja, 8% des Gesamtenergiebedarfs.
Ja. Ich rede nicht von
aber
Strom.
Des Strombedarfs, da ist es 60%.
Ich weiß, aber ich rede von Energiebedarf. Ja. Wir müssen uns nichts vormachen, wir müssen über alles reden.
Ja, das ist die Tragik letztlich der Energiewende. Als das Ganze im Jahr 2000 losging, da hatten wir, was den gesamten Energiebedarf betrifft, ungefähr 85% Anteil der Fossilen. Jetzt sind wir knapp unter 80%. Und letztlich haben wir durch die Erneuerbaren vor allem die Atomkraft ersetzt. Also das ist schon
Und subventionieren die Erneuerbaren jedes Jahr mit wie viel?
Oh, mit sehr viel Geld. Also allein aus dem Klima- und Transformationsfonds sind es in diesem Jahr ungefähr 16 Milliarden Euro, die übernommen werden. Früher haben wir Stromkunden ja über die Rechnungen bezahlt. Diese EEG-Umlage, die wird jetzt eben aus dem Klima- und Transformationsfonds übernommen. Dann gibt es noch diverse andere Zahlen, aber das ist sozusagen eine der wichtigsten Zahlen. Und das ist jetzt nur das, was quasi eigentlich die Verbraucher zahlen. Also was alles an Investitionen in die Netze, in die Anlagen selbst dann noch, das kommt ja noch oben
on top. Kommen wir da jetzt voran, wenn es sozusagen um die Einspeisevergütung beispielsweise geht? Also das ist ja eine absurde Situation, dass Windparkbetreiber beispielsweise Strom produzieren, den keiner abnimmt, weil er vielleicht nicht geliefert werden kann oder gar nicht benötigt ist. Und trotzdem dafür bezahlt werden. Sie haben das schöne Beispiel gebracht, das wäre so, als würde VW einen Golf bauen und einfach für die Tatsache, dass er gebaut ist, Geld bekommen, ganz unabhängig davon, ob er verkauft wird oder nicht. Das finde ich ein schönes Bild, aber das ist genau das Bild, das man benutzen muss.
Ja, das ist das System der Einspeisevergütung, die eben sagt, wer einen Solarpark baut oder sich auch eine Solaranlage aufs Dach schraubt oder eine Windanlage errichtet, hat für 20 Jahre, bekommt er eine bestimmte Einspeisevergütung. Die fing mal sehr hoch an, die wurde im Laufe der Jahre immer weiter abgeschmolzen. Auch Herr Altmaier hat in seiner Zeit als Umweltminister da einige Reformen gemacht, aber das Grundproblem ist nach wie vor da und dass halt vor allem die Netze eben nicht nachgewachsen sind. Also diese Anlagen entstehen nicht dort, wo der Strom gebraucht wird. Wir haben nicht die Netze, um den Strom dahin zu bringen, wo er gebraucht wird. Und das alles zahlen wir letztlich als Stromkunden. Ja. Und
wir werden das jetzt ja
ein bisschen
können.
Also die Tragik zeigt sich auch daran, dass jetzt eine gewisse Katharina Reiche, die jetzt heute Wirtschaftsministerin ist, die war ja unter Peter Altmaier Staatssekretärin im Umweltministerium damals und hat all das ja damals schon mal versucht. Also da ging es ja auch darum, wie soll man die Solarförderung jetzt zusammenstreichen, dass das nicht so aus dem Ruder läuft. Und das geschah dann, danach ging es wieder weiter, jetzt arbeitet man wieder daran. Also quasi diese ganze Energiewende dreht sich jetzt seit 20 Jahren oder zumindest seit 15 Jahren im Kreis und man kommt nicht so richtig voran. Wir stehen jetzt eben vor der Situation, dass wir jetzt in großem Stil Gaskraftwerke bauen müssen, um eben auch in Wind- und sonnenarmen Zeiten verlässlich Energie zu haben. Das kostet viel Geld. Auch das werden wir wieder alles bezahlen müssen. Also letztlich geht es im Moment darum, aus einer schlechten Weichenstellung in der Energiepolitik noch irgendwie das Beste draus zu machen.
Ganz kurz das Thema Reformen, Rentenreform. Herr Altmaier sagte, wir brauchen dringend eine Rentenreform. Das wissen wir auch schon alles relativ lange. Überzeugt Sie das, was da gerade in Diskussion steht, Frau Löhr?
Na, bei der Rente wissen wir noch gar nicht, was da jetzt alles zur Diskussion steht, außer dass Lars Klingbeil jetzt gesagt hat, wir müssen mehr arbeiten und dass man gucken sollte, das vielleicht an die Zahl der Beitragsjahre zu koppeln. Aber also ein entscheidender Hebel ist die Frage, wird die Rente mit 63 abgeschafft? Bislang hat sich die SPD da sehr dagegen gesträubt, diese Frührentenanreize. Wir wissen noch nicht, ob es so kommt. Die Rentenkommission tagt bis Ende Juni. Erst danach wird dann in diesem Bereich tatsächlich was auf den Weg gebracht, hoffentlich. Also das wissen wir im Moment schlichtweg noch nicht. Von daher bin ich da jetzt noch zögerlich mit einem Urteil, wie viel wir uns da zutrauen. Das, was jetzt die Kommission für die gesetzliche Krankenversicherung vorgelegt hat, finde ich, macht Mut. Das geht in die richtige Richtung. Und gemessen daran, was im vergangenen Jahr alles falsch gelaufen ist, also Stichwort Haltelinie in der Rentenversicherung, also da wurden ja nochmal gewaltig Kosten dem System aufgebürdet, ist es jetzt, entwickelt sich die Reformdebatte jetzt das erste Mal in die richtige Richtung.
Eine Sache noch ganz grundsätzlicher Art. Sie sagen, da wird häufig aus Unionskreisen sozusagen das Narrativ gesetzt, wir würden ja, aber die bösen Sozis. Und Sie sagen, die sind es manchmal
natürlich
häufig sitzen
sie
die Verhinderer in den eigenen Reihen. Genau.
Also im vergangenen Jahr war es in der Tat so, die Bürgergeldreform hat deshalb so lange auf sich warten lassen, weil Bärbel Baas jetzt wenig Elan hatte, dieses Thema anzugehen. Auch dass diese teure Rentenreform, die letztes Jahr noch auf den Weg gebracht wurde, geht maßgeblich auf die SPD zurück. Von daher, ja, war sie dort der Reformverhinderer. Aktuell ist es aber tatsächlich so, dass die CSU das größte Reformhindernis im Land ist. Einfach weil Markus Söder gerade zu allem, was an Vorschlägen kursiert, beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung und Nein sagt.
Ehegattensplitting,
Thema Erbschaftssteuer, also alles ist Nein. Einkommenssteuer vielleicht an der Spitze etwas anzuheben, um unten entlassen zu können. Nein, nein, nein. Und er natürlich auch mit seiner Mütterrente und der Senkung der Gastrosteuer und Agrardiesel wird wieder höher subventioniert. Das sind ja alles Wahlgeschenke, die Markus Söder verteilen wollte. Hat er natürlich auch dazu beigetragen, dass wir jetzt ein zusätzliches Problem haben. Also quasi alle CSU-Wünsche, die im vergangenen Jahr durchgesetzt wurden, summieren sich so auf knapp 10 Milliarden Euro pro Jahr.
Wahnsinn.
Ja. Hätte man auch lassen können. So.
Viel Geld.
Also Markus Söder macht das, was Bärbel Baas und Lars Klingbeil auch machen, nämlich die Interessen ihrer Wähler und ihrer Parteien zu vertreten. So ist das in Koalitionen. Und nun muss man die Frage stellen, wie geht man vor? Ich habe hohen Respekt vor der Kommission, die jetzt die Krankenkassenreform-Vorschläge gemacht hat. Aber dann finde ich, wenn man Kommissionen einsetzt, wir haben ja auch eine zur Rente, dann müssten sich die beiden Koalitionspartner oder die drei Koalitionspartner verständigen, dass man diese Vorschläge auch umsetzt. Denn die Vorschläge machen nur einen Sinn als Gesamtpaket. Und jetzt fangen die Ersten wieder an, sich die Kirschen rauszupicken und das, was ihnen gefällt, zu machen und das andere nicht. Und dann ist die nächste öffentliche Blamage vorprogrammiert. Und was die Rentenpolitik angeht, ja, das hat mich damals sehr angefasst. Ich konnte verstehen, dass Bärbel Baas und die SPD ihre Haltelinie wollen und Herr Söder dann die Mütterrente im Gegenzug. Aber man hätte dann doch wenigstens ein Signal der Nachhaltigkeit für die junge Generation setzen müssen. Es gab einige wenige Aufrechte in der junge Abgeordnete in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die habe ich auch in meinen sehr bescheidenen öffentlichen Äußerungen unterstützt, weil die gesagt haben, wir müssen Politik auch für die Zukunft machen, nicht nur für die, die jetzt leben.
Wie finden Sie eigentlich ganz grundsätzlich die Art und Weise, wie gerade so Versprechen einfach abgeräumt werden? Also wenn Friedrich Merz vor der Wahl sagt, auch sehr pathetisch, wie weit wollen wir das mit diesen Schulden eigentlich noch treiben? Und dann auch noch auf die Kinder verweist und sagt, das hinterlassen wir alles unseren Kindern. Wir müssen an unsere Kinder denken. Und kaum im Amt eine Billion Schulden macht. Oder wenn er beispielsweise sagt, nach der Wahl wird es eine Stromsteuersenkung geben. Oder wenn hier reihenweise CDU-Politiker sitzen und sagen, Steuererhöhungen auf gar keinen Fall. Jetzt hören wir dieser Tage, dass Friedrich Merz plötzlich Steuererhöhungen nicht ausschließt. Was erzeugt das für ein Klima bei den Leuten? Wie viel Frust?
Naja, das erzeugt sehr viel Frust, weil uns natürlich auch Leute gewählt haben, die daran geglaubt haben.
Richtig.
Und gleichzeitig ist aber auch richtig, Das ist mir, ich meine, ich habe ja nicht das erste Mal ein Wahlprogramm gelesen. Das mache ich seit 30 Jahren. Und als ich die Wahlprogramme von SPD und CDU/CSU gelesen habe, habe ich mir gedacht, Chapeau, wer soll das eigentlich bezahlen? Da wurden Versprechen gemacht, die nicht finanziell unterlegt waren, durch entsprechende Einsparungen oder strukturelle Maßnahmen. Und das hat jetzt den Katzenjammer und den Kater ausgelöst. Ich hoffe, es ist eine Warnung und eine Lehre. Ich bin ja durch eine harte Schule gegangen. Angela Merkel hat, wir haben immer festgelegt, wie viel Geld haben wir im schlechtesten Fall zur Verfügung. Das kann man ausrechnen. Die Zahlen sind alle bekannt. Und dann haben wir Versprechen gemacht, die nicht über diesen Betrag hinausgingen. Und wenn dann die Wirtschaft besser lief, haben wir mehr ausgegeben. Oftmals auch für Dinge, Sie haben das genannt, mit den Mehreinnahmen, trotz Einhaltung der Schuldenbremse, hätte man auch noch viel anderes für die Zukunft machen können. Aber wir haben jedenfalls die Schuldenbremse eingehalten und wir haben keine Steuern erhöht, 8 Jahre lang. So. Auch das war ein wichtiger Punkt.
Damit machen wir die Runde jetzt sozusagen auf. Katrin, du sagst, dass Netanjahu und seine Regierung viele Dinge, die wir jetzt gesehen haben, nicht wirklich mit den Amerikanern abgestimmt haben. Nach allem, was du weißt, ist das tatsächlich so kopflos vonstatten gegangen, wie es von außen wirkt? Ich kann das manchmal gar nicht glauben, dass eine Weltmacht in sowas einfach so reinstolpert und sagt, na, wird schon irgendwie gehen. Und dann zetteln wir irgendwie einen Aufstand an und dann wird es dann schon so ein Regime Change irgendwie geben. Stellt sich raus, den gibt es erstens nicht und zweitens wird das Chaos, in das wir reintrudeln, immer tiefer.
Okay, wir wissen das nicht. Wir saßen nicht dabei. Auch ich saß nicht dabei. Hm. Ich kann einfach nur versuchen, das zu beurteilen, was ich erlebe.
Genau.
Punkt 1, die Amerikaner gehen nicht das erste Mal kopflos in einen Krieg hinein. Das haben wir in Afghanistan erlebt. In sicherlich völlig anderem Kontext, mit völlig anderen Konsequenzen. Aber auch das war ein planloser, komplett unstrategischer Einsatz, wo eigentlich die Ziele ständig wechselten. Irak war ein ähnliches Beispiel. Die Israelis wissen sehr, sehr genau, wie die Machtstruktur in Iran funktioniert. Das ist kein System, das darin besteht, dass ein böser Führer an der Spitze steht, den ich umbringe und dann das System lahmgelegt habe. Ja. Das ist ein wirtschaftlich sehr starker, sehr weit entwickeltes Land, in dem es auch eine kleine Elite gibt, die ganz weit verzweigt bis in alle Bereiche dieser Gesellschaft, Politik und Wirtschaft hinein Macht ausüben. Mhm. Wir gucken immer auf die enorm starke Gegenbewegung, die sicherlich auch enorm stark ist. Aber das wirtschaftliche Geflecht, das Standbein dieses Landes, das müssen wir auch berücksichtigen. Und die Israelis, so meine Spekulation, alles, was ich von meinen Gesprächspartnern weiß, wussten ganz genau, wie Iran aufgestellt ist.
Das heißt, gibt es da auch einen Konflikt zwischen Trump und Netanyahu?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass es da einen Konflikt gibt. Es gibt
war Netanyahu nicht ehrlich zu Trump möglicherweise?
Okay, nagel mich jetzt nicht drauf fest, das weiß ich nicht. Aber ja, diese Vermutung liegt nahe, weil wir sehen einen amerikanischen Präsidenten, der immer mehr in einen Krieg reingezogen wurde. Das begann ja nicht jetzt erst, sondern das begann ja im Prinzip mit der Situation schon während des 12-Tage-Krieges im Juni. Mhm. Und das zieht sich ja weit über die Zeit vor Trump hin. Auch Biden war schon in der Lage. Die Amerikaner haben immer wieder versucht, Netanyahu auf Linie zu bringen, den Nahen Osten zu befrieden. Er hat seine eigene Politik gemacht. Mit Biden war das nicht machbar. Mit Trump war es anscheinend machbar. Wie Netanyahu das gemacht hat, gute Frage. Aber eins kann ich sagen, jeder, der Benjamin Netanyahu kennt, weiß, dass dieser Mann ein extrem kluger Manipulator ist. Und ich glaube, dass er seine extrem klugen Manipulationsmöglichkeiten auch bei Trump eingesetzt hat. Ihm geschmeichelt hat. Ich meine, Trump ist dafür bekannt, dass er Entscheidungen spontan trifft, dass sie teilweise auch irrational wirken. Mhm. Ja, und er hat ihn in diesen Krieg reingezogen. Wenn ich das kurz zitieren darf, israelische Gesprächspartner, die nicht in den Geheimdiensten mehr aktiv sind, aber drin waren, gesagt, das war die once-in-a-lifetime Chance für Israel, mit diesem Präsidenten endlich diesen Krieg zu führen, den Netanjahu immer führen wollte.
Wahnsinn. Und du sagst mit Blick auf die Dokumentation, die ihr gemacht habt, ne, so geht Frieden, insbesondere deinem Nahen Osten, ist es wahnsinnig verfahren. Das spüren wir irgendwie alle. Und die große Frage ist, wie kommen wir aus dem Desaster jemals wieder raus? Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie gelingt Frieden und was ist ein wirklich nachhaltiger Frieden? Ich muss immer an einen Satz von Florence Gaub denken, die hier mal gesagt hat, so sinngemäß, ganz viele Kriege, die wir jetzt sehen, sind eigentlich das Resultat von schlampigen Friedensverhandlungen.
Genau.
Und eingefrorenen Konflikten, die dann irgendwann fast zwangsläufig wieder aufbrechen.
Ja, und das ist ein Phänomen eigentlich unseres Jahrhunderts. Also wenn man sich mal anguckt, die Geschichte der Kriege. Mhm. In der Geschichte wurden Kriege durch einen Sieg einer Seite beendet. Kriege wurden durch Verhandlungen beendet, durch Ausgleich, durch Verträge, aber auch durch das Einfrieren eines Konfliktes. Das ist ein hässliches Wort, das eigentlich die Lage beschreibt, dass einfach die Kämpfe eingestellt wurden und man an einem Status quo stecken geblieben ist. Und das ist ein Phänomen des 21. Jahrhunderts, dass fast die Hälfte der Kriege so endete. Gaza ist sicherlich das größte und wichtigste Beispiel, das wir im Moment vor Augen haben können. Aber zum Beispiel auch die Minsker Verträge zwischen der Ukraine und Russland waren das.
Keiner dieser Konflikte hat geendet. Gaza zum Beispiel hat eben nicht geendet. Das sind ja nur Waffenstillstände.
Also ja, das ist ja das Problem.
Genau,
ist ja,
deswegen muss ich das mal klar sagen. Also es gibt ja einen Friedensvertrag, ein Anschluss langer Verhandlungen. Bei Trump soll immer alles ganz schnell gehen. Trump sagt, wir machen das innerhalb von 48 Stunden. Das gab es historisch noch nie. Einen Friedensvertrag auszuhandeln ist hochkomplex. Und der muss ja beide Seiten berücksichtigen. Und was wir jetzt haben, sind am besten Fall haben wir einen Waffenstillstand, der absolut brüchig ist. In Gaza gibt es weiter Angriffe, tagtäglich. Insofern ist es natürlich besser als vorher, aber es ist, deswegen ist dieses Wort des Friedens für Gaza, das war ja auch in Ihrer Dokumentation mit Nordirland, selbst für Nordirland, wo wir natürlich sagen würden, das ist mehr als ein negativer Frieden, sagte der Elektriker, der für die IAA Bomben gebaut hat, wir sind nicht im Frieden. Wir werfen keine Bomben, wir schreien uns an. Aber der positive Friedensbegriff im Sinne von Galtung, das ist natürlich das, was wir erleben hier in dieser Talkshow. Wir unterhalten uns friedlich, ja, wir schlagen uns nicht die Köpfe ein. Das ist positiver Frieden. Aber Ceasefire Gaza, hier ist das Bild. Also im Grunde genommen ist Gaza heute geteilt in zwei Teile. In dem israelischen Teil ist natürlich eine größere Stabilität. In dem anderen Teil ist die Hamas wieder und dann wird ab und zu wieder bombardiert. Also im Grunde genommen, wir haben humanitär eine extrem kritische Situation. Also da würde der irische Kollege aus Ihrer Sendung das Wort Peace, Frieden, da überhaupt nicht in den Mund nehmen, für so eine Situation.
Dennoch denke ich, müssen wir mit dem Begriff erstmal arbeiten, weil er wird ja verwendet.
Als Zielvorstellung. Ne? So.
Er wird ja auch im Kontext von, also ich meine, die deutsche Regierung hat an den Minsker Verträgen mitgearbeitet. Ja? Also die wurden ja durchaus als Erfolgsmodell verkauft. Und ich gebe Frau Gaub da recht, wenn ein Frieden auf einem Einfrieren eines Krieges beruht, dann ist der sehr, sehr instabil und dann sind eigentlich Tür und Tor dafür geöffnet, dass der Konflikt neu aufbricht.
Wenn wir einmal uns, vielleicht schauen wir uns das einmal kurz an, Katrin. Kleiner Teil in der Ukraine, vorab kurz. Wie würdest du das beschreiben, was dort gerade in der Ukraine passiert? Und was müsste geschehen, um das in irgendeiner Form zu befrieden? Wenn du sagst, das kann man nicht von oben einfach ansagen, so die Idee von Trump, ne? Wir machen Deal, sondern du sagst, es muss von unten kommen, das muss langsam wachsen. Was muss dafür passieren?
Also in der Ukraine sind wir noch ganz, ganz weit von dem entfernt, dass etwas wachsen kann. Also vielleicht kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ich habe ja ein Interview mit Präsident Zelensky gemacht, wie er die Situation sieht. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, wie hart und verfahren die Situation auch aus Perspektive der Ukrainer ist. Von irgendeiner Form von Versöhnung sind wir noch ganz, ganz weit entfernt. Sondern die Ukrainer versuchen im Moment einfach durchzuhalten, abzuwehren. Also keiner spricht mehr in der Ukraine davon, dass wirklich erfolgreich Gebiete zurückerobert werden können, dass wirklich erfolgreich Russlands Wirtschaft so lahmgelegt werden kann, dass das Land nicht mehr Krieg führen kann. Dazu ist das Problem, dass die Amerikaner einfach raus sind aus diesem
Wir schauen einmal rein, Katharina. Lass uns einmal das kurz gemeinsam anschauen und dann reden wir darüber, auch was passieren muss in einer Gesellschaft, damit sich irgendwann so etwas auch wie ein echter Friedenswille manifestiert. Bitte schön, die Ukraine.
Auch die ukrainischen Jugendlichen wünschen sich ein Leben in Frieden. Doch sie bereiten sich hier darauf vor, dafür zu kämpfen.
Das Magazin ist leer.
Nein, es geht.
Das ging eben nicht.
Schieß einfach.
Lisa ist 16 Jahre alt und eine der besten Schülerinnen. Ihr Wunsch, sie will zum Militär.
Bis jetzt ist es wie ein Hobby. Aber nur bis jetzt. Im Allgemeinen wäre ich froh, Soldatin zu werden. Und ich hoffe, dass es mir gelingt.
Was bedeutet Frieden für Sie?
Frieden ist Ruhe. Wenn man sich keine Sorgen machen muss, wo der nächste Schutzraum ist, wenn die Alarmglocke läutet. Wenn man keine Angst haben muss, bei jedem lauten Geräusch zu zucken.
So, und du sagst, Katrin, weil wir gleich über das Völkerrecht sprechen, das sehe ich nicht mehr als real existierenden Maßstab, weil wir in einer neuen Weltordnung leben, in der das schlicht nicht mehr B und geachtet wird.
Ja, weil wir haben auch keine funktionierenden Institutionen mehr, um das durchzusetzen. Wir sehen ja in der Ukraine, wir haben eine Situation, in der es gar keine Möglichkeit gibt, beide Parteien zu Verhandlungen zu bringen und dies in irgendeiner Form abzusichern. Sondern wir haben jetzt ein Land, das ist überfallen worden. Und die einzige Perspektive, die die Ukrainer haben, ist, in irgendeiner Form Sicherheitsgarantien zu erzielen. Das ist für sie das Allerwichtigste. Weil
und zwar auch über Putin hinaus. Ne?
Genau, das war interessant im Gespräch mit Zelensky. So. Das hatte ich nicht erwartet, dass er gesagt hat, auch wenn es in Russland einen Regimewechsel geben würde, selbst wenn die russische Opposition, also eine liberale russische Regierung, die Macht übernehmen würde, wir vertrauen Russland nicht. Russland ist für uns kein Partner, mit dem wir eine Verhandlung zementieren können, auf der wir unsere Zukunft aufbauen. Und das ist ja Frieden, Sicherheit, Vertrauen darin, dass man in Sicherheit leben kann. Nein, die Ukrainer setzen auf Europa. Aber Europa ist mit dieser Rolle überhaupt noch nicht
klar.
Im Prinzip klargekommen. Ja. Ja. Die Europäer stehen jetzt im Prinzip vor der Frage, wie machen wir das? Der Druck der Ukrainer ist enorm groß. Sie wollen bis 2027 in die EU. Das Land ist überhaupt nicht fähig. Es erfüllt überhaupt nicht die Kriterien. Also muss die EU sich ja überlegen, in welcher Form wollen sie diese Ukraine, ein Riesenstaat, ein Riesenagrarstaat, ein Land im Krieg, integrieren. Und selbst wenn es ein Land im Frieden wäre, also wenn wir diesen Krieg beenden könnten, ist es ein Land, in das noch sehr, sehr weit von Frieden entfernt ist, was du eben sagtest.
Und du sagst, das geht, ist das was wir da sehen, auch über Erziehung, über Unterricht? Also wenn man sich die Isländer beispielsweise anschaut, ihr habt darüber gesprochen, wie man sozusagen versucht, Aggression anders zu kanalisieren, all diese Dinge. Sind das die Dinge, die passieren müssen, wenn man rein will in eine wirklich friedfertige Gesellschaft oder Welt?
Wir müssen bei jedem Krieg gucken auf die unterschiedlichen Generationen. Und die vom Krieg am meisten getroffene Generation sind Mädchen und Kinder wie Lisa, die groß geworden sind, für die das normal ist, für die das eine Selbstverständlichkeit ist, die traumatisiert sind. Ich meine, das sind Kinder, die kennen gar kein normales Leben. Das muss sich diese Gesellschaft alles wieder erarbeiten. Wir werden Millionen von schwerst traumatisierten Soldaten haben, die zurückkehren, die integriert werden müssen, von Verletzten, von zerstörten Familien. Das ist eine Aufgabe, die wird die Ukraine meiner Meinung nach nicht in einer Generation bewältigen können, sondern das ist eine Aufgabe für sehr, sehr lange Zeit. Und da sieht man, was für eine grauenvolle Konsequenz so ein Krieg für ein Land hat. Und das Gleiche gilt ja auch für Russland auf der anderen Seite.
Gibt es Beispiele, zu dem Komplex abschließend gefragt, wo es gut gelaufen ist, von dem man lernen könnte?
Ja, schon. Natürlich. Ja,
viele.
Das war ja im Prinzip unser Anliegen.
Genau. Wie geht Frieden?
warum wir durch die Welt gereist sind, um zu schauen, ja, gibt es positive. Ja,
Nordirland ist doch Ihr Fall, den hatten Sie ja drin. Nordirland ist eine Erfolgsgeschichte.
Aber ist das die Erfolgsgeschichte?
Das ist eine der Erfolgsgeschichten der Welt bei Transitionsprozessen. Also vielleicht kann man eine Differenzierung noch machen. Wir müssen ja unterscheiden, haben wir einen Krieg im Sinne des zwischenstaatlichen Konflikts Ukraine-Russland oder haben wir einen sogenannten Bürgerkrieg, genau, einen nicht internationalen Konflikt, zum Beispiel Kolumbien, wo ich ja gearbeitet habe. Und natürlich müssen wir immer, und deswegen finde ich das sehr gut, was Sie gemacht haben, von unten Versöhnung schaffen zwischen den Konfliktparteien. Das war bei Südafrika so, das ist natürlich in Gaza, Palästina so, nach dem Oktober 2023 eine extrem schwierige Situation. Aber auf der Ebene, der Metaebene des Völkerrechts, das brauchen wir natürlich auch. Wir haben ja Friedensverhandlungen, die EU versucht, die G3, die G4 mit zu betreiben, nach völkerrechtlichen Maßstäben. Wenn wir einen Friedensvertrag haben, der das Wort wert ist, ist der gerecht. Das ist kein Vertrag, den man der Ukraine aufzwingt. Und das sind Regeln des Wiener Vertragsrechts. Das steht im Völkerrecht. Insofern hat das Völkerrecht die Funktion, den Rahmen zu schaffen. Und dann muss man natürlich von unten arbeiten. Und natürlich werden die Ukrainer lange Zeit brauchen, ihre Gesellschaft zu heilen und auch den Russen irgendwie zu verzeihen. Das sind andere Prozesse, aber das ist komplementär.
Mhm. Katrin.
Ja, ich würde Ihnen zustimmen. Sicherlich ist Nordirland ein positives Beispiel. Aber das Interessante ist ja, und das hatten wir gar nicht erwartet. Also in Nordirland war ja mein Kollege Karl Gierstoffer, der hat sich das angeguckt, der auch vertraut war mit der Situation. Aber selbst er sagte, er wäre erstaunt gewesen, dass da immer noch Mauern waren. Ja. Dass da im Prinzip die Gesellschaft immer noch getrennt
absolut
war.
Ich stand mal an dieser Mauer und das wirkte auf mich in Belfast. Friedlich und friedfertig wirkte das gar nicht. Sondern und ich hab damals gedacht, ja, okay, da wird jetzt zwar gerade aktuell nicht geschossen, aber ist das wirklich Frieden, der uns voranbringt? Ist das... Ruanda ist ein anderes Beispiel. Ne? Da hatte ich immer das Gefühl, da ist was gelungen auf eine unvorstellbare Art und Weise. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben.
Liberia auch.
So ist auch ein gutes Beispiel.
Es gibt schon Fälle.
Genau.
Und ich finde, das Tolle an der Dokumentation, die ja schon in der Mediathek ist, und deswegen kenne ich sie, ich habe sie schon geguckt, ist ja, sie zeigen eben in verschiedenen Konfliktsituationen, dass man von unten über die Bevölkerung Versöhnung schaffen muss. Ich glaube, das ist ja auch ein Erkenntnis der Transitionsforschung, was wir Transitional Justice nennen. Und dann muss man jeden Fall einzeln angucken. Wir haben aber durchaus Erfolge, wo es geschafft wird, dass sich gerade bei Bürgerkriegen, also wo Volksgruppen, Ruanda ist ja der Fall, Hutus gegen Tutsis, sich irgendwie dann doch versöhnen können. Und die Rolle des Völkerrechts ist natürlich eine ganz andere Rolle, wobei... muss ich auch mal sagen, dass dieses ganze System der Transitional Justice ist ja Völkerrecht. Also wir verkürzen immer die Sicht auf das Völkerrecht im Sinne Leo Tolstois Krieg und Frieden. Völkerrecht ist nicht nur militärische Gewaltanwendung. Wir sind hier in Hamburg, der Stadt des Seegerichtshofs. Wir haben einen Gerichtshof in Hamburg, den berühmten Seegerichtshof, der ist 1982 gegründet worden. Da hatten wir die UN-Seerechtskonvention. Das war kurz, da war ich gerade studiert in der Zeit, Jura. Und das war eine Riesenerrungenschaft. Das sind 170 Staaten Mitglied. Und wir haben erst kürzlich, 2023, ein neues Abkommen gemacht über den Schutz auf hoher See der biologischen Diversität. Da haben wir schon innerhalb von einem Jahr über 100 Staaten, die Mitglied sind. Also das sind Erfolgsmodelle, wo Völkerrecht jenseits dieses Gewaltverbots und das, was immer so medial und nur gewisse Konflikte schauen wir uns natürlich an. Wir schauen uns den Konflikt Ukraine-Russland an.
Schauen Sie jetzt
wir schauen Palästina an.
Ja.
Wir schauen zum Beispiel kaum auf Sudan und auf diese anderen
Konflikte. Wir können uns egal welchen Konflikt angucken und egal welchen Krieg, jeder ist sein eigener Fingerprint. Und man kann nicht sagen, Frieden geht so.
Genau.
Es gibt bestimmte Voraussetzungen und gewisse Kriterien, die wichtig sind. Aber um nochmal auf Ihr Völkerrecht zurückzukommen, da geht es ja um eine globale Vereinbarung. Wie halten wir die ganze Welt in Frieden? Also, welches Recht gilt? Es gilt zum Beispiel die Souveränität von Staaten. Deswegen ist auf jeden Fall Russland im Unrecht, die Ukraine anzugreifen. Aber Sie können ein wunderbares Recht aufschreiben, wenn Sie keine Institutionen haben, die dieses Recht umsetzen.
Na, wir haben ja Institutionen.
Nein, die Institutionen funktionieren ja nicht mehr. Das ist ja das Problem. Sie haben Staaten wie Russland, die da nicht mitgeben. Sie haben Staaten wie China, die das auch unternehmen.
Ja, aber das müssen wir schon ein bisschen genauer erklären.
Aber hat sie einen Punkt, ne?
Die, Der UN-Sicherheitsrat ist natürlich dysfunktional, ja, weil der gegründet wurde 1945 in einer bestimmten historischen Situation. Wir würden heute niemals Vereinigten Königreich und Frankreich einen ständigen Sitz geben. Und die drei Staaten, die den noch haben sollen, China, Russland, USA, die sind natürlich repräsentativ. Wir brauchen Staaten wie Indien, wie Brasilien, wie Nigeria, die wir auch Norden
zusammen. Der neuen Welt sozusagen Rechnung
ja,
tragen.
Ja, es gibt ja Reformbestimmungen, es gibt ja Reformvorschläge, die liegen auf dem Tisch, die müssten dann politisch umgesetzt werden. Mhm. Und das ist ja das Petitum von vielen, auch von mir. Die Bundesregierung sollte innerhalb der EU auf diese Reformen ihren Schwerpunkt legen. Wir müssen natürlich den Sicherheitsrat reformieren. Aber ich möchte noch mal sagen, was viel unterschätzt wird, wir haben zum Beispiel den UN-Menschenrechtsrat. Der UN-Menschenrechtsrat hat eine Fact-Finding-Mission gemacht zum Iran. Wir wissen, warum dieses Regime so schrecklich ist, vor allem wegen der Berichte. Wir haben ein Verfahren zu Myanmar, also zur Vertreibung dieser Gruppe der Rohingya, vom Internationalen Gerichtshof. In diesem Verfahren sind zwei Berichte einer Fact-Finding-Mission des UN-Menschenrechtsrats gemacht worden. Also Völkerrecht ist viel mehr als nur dieser UN-Sicherheitsrat, dieses einen Gremiums, ja, was natürlich von den ständigen Mitgliedern in dieser Situation von heute China, Russland und USA blockiert wird durch das
Veto. Ich würde trotzdem das mal gerne mit euch hier diskutieren, weil hier sitzt auch ein Völkerrechtler, soweit ich, auf jeden Fall Historiker, ne?
Ein Jurist und Völkerrechtler.
So, okay, genau. Völkerrecht wurde ja selten so intensiv diskutiert wie im Moment. Und die entscheidende Frage, die immer wieder kommt, ist die Frage, schützt das Völkerrecht am Ende die Falschen? Schützt es dieses Mullah-Regime in Iran? Schützt es jemanden wie Maduro? Schützt es im Zweifel?
Bitte? Russland schützt es auch.
So, ja, genau.
Schützt es jemanden? Russland. Das ist ein ganz klarer Angriffskrieg. Das ist auch das Völkerrecht. Russland wird geschützt durch eine Regierung wie von Trump oder durch uns, die wir nicht stark genug sind in der Politik in Russland. Aber das Völkerrecht schützt doch nicht Russland. Das sind doch die Staaten, die Völkerrecht machen.
Offenbar gehen da die Auffassungen auseinander.
Das Völkerrecht,
ich habe jetzt ein bisschen zugespitzt, ne? Das ist der Eindruck, der entsteht.
Hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch durchaus einige Male funktioniert. Wir haben aber eine Tendenz, dass sich immer mehr Länder um das Völkerrecht wenig scheren.
So.
Ich will das drei Beispiele gemeint, ganz kurz nennen. Das erste war der zweite Irakkrieg von George W. Bush.
2003.
Mit der Behauptung von Massenvernichtungswaffen, die es nie gegeben hat. Da hat Herr Putin natürlich genau aufgepasst. Und der hat nun dann in der Ukraine gesagt, was der Bush kann, kann ich auch. Das eine so wenig gerechtfertigt wie das andere. Und das dritte ist, dass wir jetzt eine Situation haben im Iran, wo noch nicht einmal versucht worden ist, ein Mandat des Weltsicherheitsrates für ein Eingreifen zu erreichen. Wohlgemerkt, es kann Situationen geben, wo auch eine völkerrechtswidrige Aktion etwas Gutes bewirken kann. Also wenn zum Beispiel die Westmächte 1938 in Hitlerdeutschland einmarschiert wären, wäre das ein Völkerrechtsverstoß gewesen, schon nach damaligem Recht. Aber es hätte der Welt wahrscheinlich 30, 40 Millionen Tote und Zerstörungen auch Deutschland erspart. So. Und das haben wir bisher nicht gelöst.
Wir hatten aber, wir hatten damals kein Gewaltverbot, wie wir es heute haben. Das hatten wir erst 45. Insofern können Sie sagen, also der Pakt mit Chamberlain war schon an sich, hatte natürlich nicht das Gewicht. Also ich würde sagen, die Westmächte hätten einmarschieren können, ohne das Völkerrecht zu verletzen. Die Nazis zu verhindern.
Dann ist es ja noch schlimmer.
Das ist ja der Unterschied seit 1945.
Aber können wir einmal ins Hier und Heute kommen? Was mich interessiert, ist der Fall Israel jetzt. Ja. Die Israelis argumentieren ja immer und sagen, es kann doch nicht sein, und ich kann das sehr nachvollziehen, dass das Völkerrecht sozusagen diese Leute dort schützt, weil nur unter ganz bestimmten Umständen ein präventiver Schlag sozusagen möglich ist. Und wir sitzen da und müssen warten, bis die dann irgendwann ihre Bombe haben.
Nee, das
wann
ja
genau die haben, wissen wir im Zweifel gar nicht. Ist die Welt nicht ein besserer Ort? Also, ist nicht Israel ein sichererer Ort, wenn wir das vorher erledigen?
Aber die These ist nicht richtig. Das Völkerrecht schützt nicht ein Menschenrechts-, ein barbarisches Regime.
Das verstehe ich schon, aber darauf läuft es in der Konsequenz hinaus.
Natürlich gibt es die Möglichkeit, wir haben ja anerkannt seit September 11, seit den Anschlägen in den USA, dass eine präventive Selbstverteidigung möglich ist. Die steht gegen das Gewaltverbot. Und wir müssen natürlich, um eine Erosion des Gewaltverbots verhindern, uns überlegen, wie weit wollen wir diese Prävention nach vorne verschieben? Also Sie müssen schon irgendeine Gefahr haben, nicht irgendwann in 6 Monaten. Da gibt es ja dieses Argument Last Window of Opportunity. Wenn ich jetzt zuschlage, ist das meine letzte Chance zuzuschlagen. Und das lässt sich halt im Irankrieg sehr schwer, selbst bezüglich Israel, USA sowieso nicht, vertreten, weil wir den 12-Tage-Krieg hatten. Und weil natürlich in dem 12-Tage-Krieg ja Trump gesagt hat, we have obliterated the program. Also wir haben es praktisch zerstört.
Ja.
Okay, es ist vielleicht nicht ganz zerstört, aber jedenfalls dann zu sagen, 6 Monate später, wir müssen es nochmal machen.
Aber die Israelis haben das nicht gesagt, Herr Amboss. Die Israelis haben das nie gesagt.
Die Israelis wollten das aber nicht.
Naja, die Israelis gibt es ein anderes Thema. Aber vielleicht kann ich noch mal ein Argument machen mit den Menschenrechten, weil das auch immer so gegengestellt wird. Die UN-Charta sieht schon in Artikel 1 den Schutz der Menschenrechte vor. Wir hatten 1948 die allgemeine Erklärung. Gerade wir, also ich sage jetzt Deutschland, oder gerade NGOs, die aufgrund der Weltrechtspflege solche Taten verfolgen, argumentieren mit der Universalität der Menschenrechte. Wir haben immer schon gesagt, seit 20, 30 Jahren, ein Regime wie das iranische kann sich nicht hinter der Souveränität verstecken und seine Leute massakrieren. Es gibt alle möglichen Interventionsmöglichkeiten. Man kann auch so ein Regime viel stärker sanktioniert. Wir haben viel zu spät die Revolutionsgarden sanktioniert. Wir haben dieses Land nicht ausgeschlossen aus irgendwelchen Organisationen, aus zum Beispiel Sportorganisationen, der FIFA und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man noch hätte, bevor man zu militärischer Gewalt kommt, die wir ja hier, wie wir besprochen haben, extreme Verwerfungen hat, auch für die Weltwirtschaft.
Okay.
Ja, da stimme ich Ihnen im Übrigen ganz zu. Aber wir haben ja auch in der Vergangenheit in 2 Fällen präventiv gehandelt, in einem zumindest, das war Libyen, mit Mandat des Weltsicherheitsrates. Wir haben hinterher in Afghanistan gehandelt, mit Mandat des Weltsicherheitsrates. Und trotzdem war es nicht möglich, da einen nachhaltigen Frieden zu schaffen.
Richtig.
Libyen war 20 Jahre danach immer noch ein völlig geteiltes und von Bürgerkriegen zerrissenes Land.
Ja, lass es uns so sagen. Wir haben das mit der Begründung, wir müssen die Taliban loswerden, sind wir da reingegangen.
Ja.
Und sind jetzt raus und die Taliban sind
wieder
da.
Ich hatte gehofft, als Trump losgeschlagen ist, dass es für die gequälten Menschen im Iran eine bessere Perspektive gibt, dass die Hisbollah und die Hamas nicht mehr unterstützt werden mit ihren Terrorakten. Aber was wir heute sehen und derzeit erleben, deutet nicht in die Richtung, dass es dieses Mal besser ausgeht. Und das ist doch, glaube ich, die politische Herausforderung, vor der wir stehen.
Katja, nochmal Völkerrecht.
Das ist auch der springende Punkt oder das ist das, was wir gelernt haben bei unserer Reise und was uns ja auch die Friedensforschung zeigt. Ein Konflikt wird sich nie von oben mit einem Handstreich lösen lassen, sondern dazu gehören sehr, sehr gut geplante Maßnahmen, die lange, lange Zeit dauern. Wir sehen das jetzt zum Beispiel, finde ich, auch ein gutes Beispiel für diese Debatte in Syrien. Ja, ein Krieg ist geendet, weil das Regime gestürzt wurde. Ja,
durch die bewaffnete Opposition, interne Opposition.
Ja, genau.
Und die braucht man.
Aber ist das Land jetzt im Frieden? Nein.
Naja, das ist ein relativer Begriff.
Nein, das ist überhaupt kein relativer Begriff. Entschuldigung.
Natürlich, das Land ist doch im besseren Zustand als unter Assad.
Ja, aber es ist nicht im Frieden. Also Entschuldigung.
Kann ich lösen als UN-Sondervermittler? Kommt drauf an, wohin man geht.
Ja, und wie man Frieden definiert.
Also aus Sicht der Kurden ist das Land ganz sicherlich nicht im Frieden.
Genau, das meine
ich. Aus Sicht bestimmter Kreise der Alawiten auch nicht. Ja. Auch die Christen haben Angst um ihre Existenz.
Auch nicht richtig.
Also so schön sind die, so positiv ich manche Ansätze dort sehe. Die sehe ich aber eher von unten.
Gaza sprechen, weil es einen interessanten Satz von Herrn Altmaier gibt, interessante These des Völkerrechtlers aus dem Saarland, der sagt, die Situation im Gazastreifen war eine, und das finde ich spannend, die mit den Regeln des Völkerrechts nicht zu lösen war. Wie meinen Sie das, Altmaier?
Weil die Hamas, unterstützt von dem Iran, ständig Raketen auf Israel abgefeuert hat, dort Menschen umgebracht hat. Und der Gazastreifen ist eines der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Und die Hamas hat ihre Stützpunkte, ihre Munitionslager, ihre Raketen überall dort installiert, wo Zivilisten waren. So, und nun hat man von Israel verlangt und hat gesagt, du darfst dich verteidigen. Aber natürlich musst du die Zivilisten schützen. Das geht aber gar nicht in einer solchen Situation. Ich sage das nicht zur Rechtfertigung. Ich sage nur, dass es auch heute Dilemmata gibt, die wir weder mit dem Völkerrecht noch mit Propaganda lösen können. Was mich beeindruckt hat, war, wie es damals möglich war, Frieden zwischen Ägypten und Israel zu schaffen, Camp David, und dass es möglich war, einen Frieden zu schaffen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg. Aber da gab es genau die Konzepte, die Frau Eigendorf eingefordert hat. Die Amerikaner und Engländer und Franzosen kamen, hatten Namenslisten mit Leuten, denen sie demokratische Verantwortung zugetraut haben, haben das Land nicht erstmal weiter zerstört und weiter ausgeplündert, sondern dafür gesorgt, dass Perspektiven entstanden sind. Und wenn wir ehrlich sind, so etwas wie die Europäische Union, wo seit über 70 Jahren kein Mitglied aus einem anderen EU-Land auf ein anderes geschossen hat, haben wir in vielen Krisenherden der Welt noch nicht erreicht. Die Europäische Union und die deutsch-französische Freundschaft sind einzigartig und vermutlich das Beste, was uns überhaupt passiert ist.
Das ist eine supranationale Organisation, übrigens, die auf Völkerrecht beruht. Das muss man auch mal sagen, weil das Völkerrecht, hier so verdammt wird. Die EU ist Völkerrecht. Also wir machen, ich möchte auch mal sagen, wir können die globalen Probleme, Klima, KI, Migration, gar nicht ohne Völkerrecht lösen. Wir brauchen Regeln. Das hat Steinmeier ganz richtig gesagt. Es gibt gegen, ja doch, weil Sie sagen, mein Völkerrecht ist ja auch nicht mein persönliches Völkerrecht, sondern es ist das Völkerrecht als Regelwerk, wie wir auch im Staat, in einem Staat zwischen uns Regeln brauchen. Vielleicht noch mal zu Gaza, wenn ich eine...
Genau, noch mal die These. Die Situation in Gaza war so, dass man sie mit den Regeln
also erstmal muss man nicht lösen konnte. Sie reden wahrscheinlich ab Oktober 2023. Und es gab ja 5 Kriege in Gaza. Also man muss ja schon dann alles angucken, die gesamte Geschichte. Übrigens seit 1948, also so. Und natürlich geht es da auch um die völkerrechtliche Grundfrage des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser. Also man kann, das ist ja auch eine völkerrechtliche Frage. Wir sagen heute, es ist zwingendes Völkerrecht das Selbstbestimmungsrecht. Selbst die Bundesregierung sagt, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser, nämlich 2-Staaten-Lösung, ist Teil unserer Politik, die Europäische Union auch.
Darf ich auch.
Und die Frage des asymmetrischen Konflikts in Gaza ist keine Besonderheit des Gaza-Konflikts. Schon Mao hat gesagt, die Aufständischen müssen sich wie der Fisch im Wasser bewegen. Das ist ein klassisches Problem in Kolumbien, wo ich gearbeitet habe, oder in Ecuador. In jedem Land, auch in Myanmar, haben sie immer das Problem für die Regierungstruppen, das wäre in dem Fall dann Israel, gegen die Aufständischen, dass sich die Aufständischen mit den Zivilisten irgendwie
vermischen.
Farmer, da gibt es diesen berühmten Spruch, Farmer by day und Fighter by night. Ja, also diese revolving door. Mhm. Und trotzdem sagt das Völkerrecht, gibt es ganz klare Regeln, die man case by case dann anwenden muss, die zum Beispiel sagen, natürlich muss nach dem Prinzip der Unterscheidung der angreifende Staat Zivilisten schonen und darf nur Kämpfer, Kombattanten, also Hamas-Mitglieder, aktive Mitglieder töten und dann muss er eben von Haus zu Haus gehen.
Aber das wird nicht funktionieren.
Ja, aber das haben wir auch in anderen Konflikten, Herr
Altmaier. Und das Problem ist, dass auf beiden Seiten Fehler gemacht werden. Ich glaube, dass die Weigerung unter Netanyahu, kategorische Weigerung, überhaupt einen palästinensischen Staat in der Westbank oder irgendwann ins Auge zu fassen, wenn er friedlich wäre, dass das viel zur Radikalisierung beigetragen hat. Mhm. Und trotzdem gibt es der Hamas und der Hisbollah nicht das Recht, gezielt unschuldige Israelis anzugreifen, die auf einem Musikfestival waren.
Ja, aber das ist doch unbestritten.
Die für den Frieden waren. So, und deshalb,
wir müssen darüber mal hinwegkommen. Aber, das ist ja unbestritten.
Ich würde gerne noch einen Punkt hinzufügen. Ich gebe Ihnen da recht, aber Sie können bei den Strukturen der Palästinenser nicht einfach davon reden, dass das irgendwelche, Guerillatruppen wären. Sie haben es in den Palästinensergebieten mit einer komplett korrupten, dysfunktionalen, von aggressiven Regimen wie Iran missbrauchten politischen Elite zu tun. Das sind nicht einfach nur irgendwelche...
Ja, von wem reden Sie jetzt? Also von der Autonomiebehörde oder von der
beiden,
Hamas?
Von beiden.
Das müssen wir unterscheiden. Also, aber trotzdem...
Darf ich das zu Ende führen? Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, natürlich müssen wir es unterscheiden. Ist ein Riesenunterschied zwischen beidem.
Vor allem für die Frage des Schutzes.
Ich wäre jetzt wirklich dankbar, wenn Sie mich das mal kurz ausführen lassen würden. Weil darin sehe ich auch eine Lösung. Es ist in den Strukturen der palästinensischen Gesellschaft nicht gelungen, über viele, viele Jahre Leute zuzulassen und an die Macht zu bringen. Und es gibt diese Leute, die für eine friedliche Koexistenz und eine Zwei-Staaten-Lösung eintreten. Das Problem ist auch hausgemacht. Israel hat sehr, sehr viele Dinge gemacht, die absolut nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sind.
Man sieht, da sind auf beiden Seiten Radikalisierungen.
Ja, aber es ist nochmal ein Unterschied, Aber das, was wir in den Palästinensergebieten erleben,
was meinen Sie mit Palästinenser? Entschuldigung, Frau,
also in Gaza und in der Westbank.
Das können Sie doch nicht alles gleichsetzen. Entschuldigung. Nein, wir haben doch jetzt über den Gaza-Krieg gesprochen. Da ist eine Situation.
Das, was wir in Gaza
erleben. Da ging es um die Frage, wie kann ich die Hamas rechtmäßig bekämpfen? Das ist ein Problem. Das stimmt. Aber ich sage, es gibt auch andere Konflikte in der Welt, wo wir dieses Problem haben. Das war mein Argument. Jetzt kommen Sie mit der Westbank. Da dürfen Sie die Leute nicht töten. Das ist ganz klar, dass die korrupt ist, dass die ein Governance-Problem hat, dass Abbas schon lange hätte abdanken müssen, ist alles klar. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich rede darüber, dass wir es hier sowohl in Gaza als auch in der Westbank mit einer politischen Elite zu tun haben, die ihre eigene Bevölkerung nicht schützt. Sicherlich viel extremer im Fall der Hamas als auf der Seite der palästinensischen Autonomiebehörde. Aber es gilt auch für die palästinensische Autonomiebehörde. Gucken Sie sich die Situation in der Westbank an. Also das ist eine Katastrophe. Also mir tun die Palästinenser wirklich extrem leid, weil auf der einen Seite werden sie von israelischen Siedlern, geschützt von israelischem Militär, ihres Landes beraubt, ihrer Sicherheit beraubt, ihrer Lebensgrundlage, haben aber eine eigene Regierung, die auch keine Sorge dafür trägt, eine vernünftige, funktionierende Gesellschaft aufzubauen.
Weil Sie
das ist das, was ich sage.
Das sehe ich
und
auch. Aber
unabhängig von Israel.
Besatzungssituation, Frau Eigendorf. Das ist eine Besatzung seit 1967. Diese Regierung ist nicht funktional. Das ist keine effektive
Regierung.
Aber nicht
nur wegen der Besatzung.
Nicht nur, aber auch. Da ist ein massiver... Also,
natürlich kann man das nicht voneinander trennen.
Aber das können Sie nicht trennen. Das ist eine Besatzungssituation.
Ja, aber
die Israelis können jederzeit in jedes Gebäude gehen, mit der IDF, in jedes Gebäude, auch zur Presse, ja. Zu jedem. Arafat war bis zu seinem Tod, das war ja ein strategischer Fehler, dass Arafat sich da in Ramallah niedergelassen hat. Er war umzingelt von der IDF. Also ich meine, wir haben eine Besatzungssituation seit 1967. Das darf man doch nicht außer Acht lassen.
Das Tragische ist doch, ich war als Student zum ersten Mal in der Westbank, 1983. Und da kamen die jungen Palästinenser. Die waren nicht anders wie die jungen Israelis.
Genau.
Die haben, als sie hörten, dass wir Deutsche sind, gesagt, deutscher Fußball, deutsche Autos.
Genau.
Und ich habe immer gedacht, die haben vielleicht einmal die Chance,
richtig,
ein vernünftiges Leben zu führen, wie wir auch. Und heute sind über 40 Jahre vergangen.
Ja.
Und es hatte noch niemand von Ihnen diese Chance gehabt. Und da tragen viele Seiten Verantwortung, die von außen auf die Palästinenser eingewirkt haben, sie aufgestachelt haben, sie finanziert haben. Die Israelis auch, die ihre Forderungen immer höher geschraubt haben. Und leider Gottes, glaube ich, werden wir diesen Konflikt vermutlich in den nächsten Jahren nicht lösen können. Jedenfalls angesichts der Gemengelage müssen wir uns Gedanken machen, wie wir uns selber immunisieren können. Wie wir dafür sorgen können, dass Europa in die Lage kommt, seine eigenen Sicherheitsinteressen besser zu vertreten. Denn wir können nicht darauf vertrauen, das hat schon Konrad Adenauer gesagt, das sind 66, die Amerikaner sind unser Freund. Das muss nicht immer so sein. Das Land ist unser Freund, aber der amerikanische Präsident ist unberechenbar. Das hat er jetzt auch mehrfach wieder gezeigt.
Darf ich noch einmal mit der Bitte wirklich um kurze Antwort fragen? Sie auch alle, so wie Sie hier sitzen, sind Sie zuversichtlich, dass wir wieder zurückgehen zu Regeln, zu Werten, zu Dingen, auf die wir uns gemeinsam verständigen? Oder glauben Sie, dass wir wirklich jetzt reingehen in so ein Raubtierzeitalter, wo sich jeder nimmt, was er möchte?
Also ich glaube das dezidiert nicht, weil die Welt besteht nicht nur aus den USA und auch nicht nur aus Russland und China. Wir haben gerade WTO-Verhandlungen gehabt, World Trade Organization, über 160 Staaten, die daran arbeiten. Ich habe den Seegerichtshof, das Seerecht genannt, also das Völkerrecht ist viel zu ausdifferenziert und es gibt ganz, ganz viele Staaten. Das ist im Sinne, was Kahne sagt, was auch Stubb sagt aus Finnland, dieser Value-Based Realism. Also wir müssen uns dann eben vereinigen. Was wir tun mit Australien, mit Mercosur, das machen wir mit der EU, das ist alles
Kanada
Völkerrecht.
Und so weiter, ja.
Wir suchen uns also Bündnisse der Mittelmächte. Und ich möchte das auch noch mal sagen, da hat Steinmeier absolut recht. Das ist in unserem ureigensten Interesse. Wir sind zwar keine Kleinmacht, jetzt wie Liechtenstein, aber wir sind auch keine Großmacht. Und wir brauchen das Völkerrecht. Das Recht ist ja ein Begrenzungsinstrument von absolutistischen Herrschern. Und das Völkerrecht von Großmächten, die im Karl-Schmidtschen Sinne Großräume schaffen und dort die Länder und uns damit auch unterdrücken. Wir werden unterdrückt vom russischen Großraum. Das kann doch keiner wollen.
Ich glaube, dass wir neue Wege beschreiten werden. Also ich denke nicht, dass wir in ein Raubtierzeitalter zurückfallen, weil das wissen zu viele Menschen, dass das uns vernichten würde. Menschen brauchen Frieden, um überhaupt leben zu können.
Absolut.
Ich denke aber, dass sich die gut funktionierenden Institutionen wie die UN, gut funktionierende Rechtsvereinbarungen, an die aktuelle Situation anpassen werden müssen. Wir müssen einfach realistisch sein. Wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, aber Russland hat jetzt gegen das Völkerrecht verstoßen oder Russland hat dies und das gemacht. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir mit der Lage, wie sie jetzt ist, mit Staaten, die einfach sagen, ist uns egal. Ein Iraner, ein iranischer Mullah würde Ihnen sagen, nein, die Menschenrechte sind keine universale Angelegenheit. Die habt ihr im Westen erfunden.
Mhm. Ja, die okay. sind
und vielleicht tut er das auch.
Ja. Ja. Diese Iran, aber nicht als Staat kann Iran das nicht vertreten.
Nein, aber was ich abschließend gesagt gut finde, ich höre da so einen gewissen Optimismus raus, wenn auch einen vorsichtigen.
Vorsichtigen Optimismus. Aber es ist eine Arbeit, die wir erledigen
müssen. Die wir zu machen.
Ich glaube, da müssen wir uns darüber klar werden, dass wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht aufbauen, wenn wir nicht neue Bündnisse bilden, neue Verantwortung eingehen, dann droht uns das schon aus den Händen zu gleiten.
Also, danke ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.